Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sitzen hier Freitagabend direkt nach dem Spiel Deutschland gegen die Schweiz und wollen drüber sprechen, wie es denn gelaufen ist, Robin. Da müssen wir sagen, das war bisher so ein, sagen wir mal so, okay, wir haben gewonnen, das ist das Wichtige, aber wir wollen jetzt natürlich mal im Detail drüber sprechen, was Sache ist. Ihr habt es schon gehört, Robin Bulitzer, mein Name ist Sebastian Minow und ich begrüße dich natürlich ganz herzlich, Robin, nach diesem sehr nervenaufreibenden Spiel.
Ja, hallo Sebastian. Mit ganz frischen Eindrücken sitzen wir hier und so spannend hätte es für mich ehrlich gesagt nicht sein müssen.
Definitiv nicht, da bin ich absolut bei dir. Lass uns mal ins Spiel reingehen. Ich habe schon gesagt, 29-31 gewinnt die deutsche Mannschaft in der Partie, wo wir uns vor allen Dingen bei Andreas Wolf bedanken können, dass wir da gewonnen haben. 20 Paraden, eine Quote von 42%. Baut dem Mann das Stadion bitte.
Ja, unfassbare Vorstellung von Andreas Wolf. Vor allen Dingen, über rechts außen muss zu sprechen sein. Ich glaube, es ist ein Tor gefallen von rechts außen für die Schweizer bei, lass mich lügen, 8 bis 9 Würfen. Die beiden rechts außen der Schweiz tun mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat Andreas Wolf wirklich den Kasten komplett dicht gemacht. Bei den 7 Metern, beim 7 Meter hat er sich auch gut präsentiert. Und 41% ist einfach komplett irre, ne? Also Wahnsinnsvorstellung, vollkommen zu Recht Man of the Match. Und nicht nur Man of the Match, auch Matchwinner, definitiv.
Absolut, also definitiv der Matchwinner. Ich meine, es fing ja schon, man hat es wirklich gemerkt, von Offensive hat sich von Beginn an unfassbar schwer getan. Ich glaube, waren es 2 Tore nach 10 Minuten. Aber da stand es ja auch dann nur, Gott sei Dank, 4 oder 5-2, sodass noch alles im Rahmen der Möglichkeiten war, weil halt natürlich noch Andy Wolf halt hinten drin stand. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Geschichte einfach dieses Spiels. Ja, klar, am Ende sind es 31 Tore, was, wenn man sich das Spiel anschaut, schon auch ein bisschen überraschend ist, dass man doch so viele Tore erzielt hat. Aber Robin, der Angriff der deutschen Mannschaft war über weite Teile ideenlos, statisch, viel 1 gegen 1. Man hat es nicht irgendwie hinbekommen können und auch keinerlei Lösung gegen eine Abwehr gefunden der Schweizer, die, muss ich sagen, muss echt flink gewesen ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich da so gut auf den Beinen bewegen können, aber wir müssen auch sagen, wir haben sie einfach nicht richtig vielleicht in Tempo gekriegt, dass sie sich richtig bewegen müssen.
Ja, also 2 Dinge. Zum einen eine extrem starke Abwehr der Schweizer im 6-0-Verbund mit schnellen Beinen, guten Verschieben, sehr defensive Abwehr und ein total uninspirierter deutscher Angriff, gerade in der ersten Halbzeit. Und dass es anders geht, finde ich, haben die letzten 15 Minuten gezeigt. Und man konnte es beim Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Spiel im Interview relativ gut raushören. Es wirkte auf mich so ein bisschen, als ob er überrascht gewesen wäre mit dieser sehr defensiven, konsequenten 6-0-Verteidigung der Schweizer. Da hatte man, glaube ich, mit was anderem gerechnet. Und was mich da aber total irritiert hat, war diese Ideenlosigkeit im deutschen Angriff. Dieses Anrennen, hoch reinspringen und mit dem Rücken oder der Schulter reindrehen, was die Schiedsrichter vollkommen zu Recht in der ersten Halbzeit 3 oder 4 Mal weggepfiffen haben, das habe ich so noch nicht gesehen von der deutschen Nationalmannschaft. So eine Ideenlosigkeit.
Du, bin ich absolut bei dir. Also das war wirklich, wirklich abenteuerlos. Also man muss ja sagen, dass Luka Witzke angefangen hat, war ja zu erwarten, dass man Juri Knorr, nachdem er auch die zweite Halbzeit ja fast komplett nicht gespielt hatte, gegen Polen nicht anfängt, war ja fast schon klar. Aber auch da, es ging nicht zusammen. Renas Uschins, wenn wir über ihn sprechen, er wirkte zeitweise noch einfach überspielt, nicht konzentriert genug im Abschluss, war mit Sicherheit kein guter Auftritt von ihm, auch wenn er am Ende trotzdem wieder einige Tore erzielt hat. Am Ende sind es 6, bei einer Quote von 50% knapp. Ist es, ja, kann er auch besser mit Sicherheit. Da merkt man auch, glaube ich, einfach, dass da so ein bisschen auch die Entlastung auf der Position fehlt, dass dann Franz Semper halt im zweiten Spiel in Folge halt nicht zur Verfügung gestanden ist, aber auch so, also im Rückraum fehlt es nicht. Und das, wo richtig Schwung reingekommen ist, fand ich, als der Nils Lichtlein so Mitte der ersten Halbzeit reinkam, Robin, da war auf einmal ein ganz anderes Tempo drin im Spiel.
Ja, dann haben wir uns dann hat sich der deutsche Angriff ein bisschen zurückgezogen und ist mit Dampf auf die Abwehr, hat den Ball schnell weiterlaufen lassen, wie du eben eine 6-0 knacken kannst. Eine 6-0 kannst du nicht mit dem Anlaufen behäbig auf 10 Metern stehen, reinlaufen, den Ball vielleicht einmal durch eine Kreuzung weitergeben, sondern dann musst du dich ein bisschen mehr zurücknehmen, mit mehr Dampf auf die Lücken gehen, was Nils Lichtlein getan hat, schneller Wechsel oder den Ball einfach schnell durchstoßen. Und Nils Lichtlein hat dann den Impuls gebracht, der, sage ich mal, Deutschland in der ersten Halbzeit so auch hat wach werden lassen und so ein bisschen aufwachen lassen und vom teils 2-Tore-Rückstand dann auch eben mit einer leichten Führung, mit einer 1-Tore-Führung in die Pause hat gehen lassen. Und es war ja total wichtig, dass Nils Lichtlein diesen Impuls gesetzt hat, in meinen Augen. Neben Nils Lichtlein muss man dann klar sagen, wenn man auf die zweite Halbzeit blickt, ist es natürlich Julian Köster, der das Spiel für Deutschland in Zusammenarbeit mit Andreas Wolf im Tor gewinnt.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, weil auch er hat sich in der ersten Halbzeit unfassbar schwer getan, fand ich. Auch als sie dann in der zweiten Halbzeit zeitweise 7-6 gespielt haben, kam er auch nicht so richtig irgendwie rein. Aber dann auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, ich kann es mir nicht erklären, auf einmal hat es aber irgendwie Klick gemacht. Du hast gesagt, okay, es läuft nicht, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Ja, das war wieder viel besser, das war der Köster, den wir kennen und lieben gelernt haben, der wirklich konsequent auf die Abwehr draufgegangen ist, sein 1-gegen-1-Duell gesucht hat und wirklich auch die Lücken erarbeitet hat. Das war auch für mich so ein eigentlich ein perfektes Beispiel, auch wenn es dann schon entschieden war zu der Phase, aber dass sein letztes Tor, ich müsste das glaube ich das 31. gewesen sein, wo die Schweizer auf eine ganz offene Deckung gehen, alle drei Rückraumschützen rausnehmen, aber er dann das Tempo aufnimmt, seinen Gegenspieler umläuft und die Lücke findet im Defensivverbund und das Ding reinknallt. Und das war für mich auch so ein Zeichen, wo sagen, okay, hey, Julian Köster, er ist im Turnier angekommen.
Ja, absolut. Ne? Das, was ich angesprochen hatte, was in der ersten Halbzeit wirklich, was mich überrascht und schockiert hat, dieses, ich springe einfach mal auf Verdacht auf 9 oder 8 Metern hoch, werfe aber nicht, sondern drehe mich rein oder versuche den Ball noch abzulegen, hoffe einen Freiwurf zu bekommen. Das hat Julian Köster 2-3 Mal gemacht. Also man hat ihm angemerkt, er traut sich gar nicht, sich den Wurf zu nehmen. Was mache ich, wie, also er war total entscheidungsunfreudig. Und dann in der zweiten Halbzeit, ab der 42. Minute, habe ich gerade mal nachgeschaut, 6 seiner 7 Tore macht er in den letzten 18 Minuten des Spiels. Da wird ein Schalter umgelegt einfach, ja. Und im Zusammenspiel mit Juri Knorr ist es so perfekt, sie haben immer und immer wieder die letzten 20 Minuten den Spielzug DHB gespielt. Spielzug DHB ist, Julian Köster startet auf der Mitte, es wird eine Rolle gespielt, also Rolle bedeutet, der Kreisläufer kommt rumgelaufen, löst sich vom Kreis, kriegt den Ball von Julian Köster, der Ball geht vom Kreisläufer auf den Halbrechten, Juri Knorr hinterläuft, kommt fast vom Mittelkreis angelaufen, mit Volldampf auf die Abwehr drauf, Körpertäuschung, Kreuzung, Julian Köster, Schusstor. Das hat 6 Mal nacheinander, beziehungsweise das letzte Tor nicht, aber die 5 Tore in den letzten 5 Minuten, die in den letzten 15 Minuten, die Julian Köster geworfen hat, sind alle aus diesem Spielzug entstanden. Wenn du mit Dampf auf die Abwehr kommst, 2 Spieler bindest, ihn holst für die Kreuzung, dann ist er der Rückraumshooter, den du brauchst.
Genau.
Perfekt. Also wirklich eine gute Lösung gefunden und sich gut dann, sag ich mal, den Kopf aus der Schlinge gezogen.
Ja, definitiv. Also muss man einfach sagen. Also das hat Juri Knorr, der hat das irgendwann, glaube ich, selbst gemerkt und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemocht. Also ne, der hat nicht ja nur Köster in Szene gesetzt, er hat auch selbst Tore erzielen können. 5 von 6 ist eine sehr, sehr starke Quote für ihn. Also man hat ihm die Verletzung, auch finde ich, also auch gerade in der zweiten Halbzeit so fast gar nicht mehr angemerkt. Ich glaube, am Anfang hat es schon ein bisschen so gedauert, bis er dann reingekommen war, aber er hat irgendwie den Schmerz ein bisschen weggespielt, hatte man den Eindruck, aber er hat dann wirklich, genau, er war derjenige, den wir halt brauchen auf dieser Position. Er war der Regisseur, er hat das Spiel bestimmt, er hat seine Teamkollegen in Szene gesetzt. Die haben es zwar nicht immer genutzt, aber zu großen Teilen schon und war genau den Juri Knorr, den wir brauchen, gerade wenn es offensiv so läuft in der ersten Halbzeit.
Ja, absolut. Ne? Er hat gerade in der zweiten Halbzeit, am Anfang der zweiten Halbzeit dafür gesorgt, dass Deutschland auch dranbleibt und das Spiel offen gestalten kann und hat sich da echt gut präsentiert und auch am Ende der ersten Halbzeit, da hat er die Verantwortung dann übernommen und kam ins Laufen und man hat ihm angemerkt, zweite Halbzeit, da war von der Verletzung nichts mehr zu merken. Ne? Da war richtig Adrenalin bei ihm auch im Spiel und wen ich auch noch kurz hervorheben möchte, 2 super wichtige Tore mit einem extrem wichtigen Stil, ja. Als die Schweizer das 7-6 spielen, macht Lukas Mertens 2 Tore nacheinander in einer Situation, wo das Spiel in die eine oder andere Richtung kippt. Und die beiden Dinger, also das Tor zu machen, zum einen von links außen gegen seinen Mannschaftskameraden Nicola Portner, der ja auch wahnsinnig gut gehalten hat, ne? Also die 47% von Andreas Wolf überstrahlen natürlich alles, aber Portner auch mit echt starken, glaube ich, über 30%.
Ja, sind genau 30,
aber,
ja.
Genau, aber da Lukas Mertens 2 extrem wichtige Tore und gerade in diesem Moment den Stil zu machen beim 7-6, nicht wieder den Ausgleich zu fangen, sondern sich mit 2 abzusetzen, 5 Minuten vor Ende, das war ein entscheidender Moment, muss man sagen.
Ganz, ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Also es hat er richtig, richtig gut gemacht, gerade weil ja auch kurz zuvor Dahmke von ähnlicher Position den Ding nur, ich glaube, auf den Standfuß geworfen hatte von Portner. Also das war ganz wichtig, wobei ich da sagen muss, da muss man eigentlich über eine 2 Minuten Zeitstrafe für den Außenverteidiger nehmen, weil er läuft darüber. Er berührt ihn zwar nicht, aber verkürzt trotzdem den Winkel, beeinträchtigt dadurch Dahmke beim Wurf, aber das ist ein anderes Thema. Und ich finde halt, wenn wir über die Außen reden, lass uns bitte über Timo Kastening reden. Ganz starkes Spiel, klar, am Ende die Quote ist 4-7, aber von außen 3-4. Den einen hat er dem Portner voll auf den 12 geworfen. Das hat er, glaube ich, richtig gemerkt. Das war nicht so clever, aber vorher hat er so 1-2, die er so schön über den Kopf gelegt hatte. Und das war in der ersten Halbzeit, waren seine Würfe wirklich blitzsauber, astrein, genau die Timo Kastening mal brauchen.
Ja, total. Also erste Halbzeit großartig, da wirklich sich nicht drauf eingelassen auf dieses Psychospielchen, sondern echt gutes Wurfbild. Gut, den vierten hätte er dann vielleicht auch mal unten platzieren dürfen. Dann wusste Portner, glaube ich, dann doch irgendwann auch, was kommt.
Ja, beim dritten hat er das schon gemerkt. Da hatte man schon gesehen, dass er die Arme dann über den Kopf zusammen gemacht hatte.
Ja, genau, genau.
Aber,
ja, nichtsdestotrotz müssen wir auch darüber reden, dass wir auch, also wir dürfen auch mal einen 7 Meter reinwerfen.
Ja.
Ne? So ist das nicht. Also das ist, da sollten wir doch mal unsere Quote hochschrauben, weil jetzt haben wir 2 7 Meter gehabt und kein Tor rausgemacht. Vielleicht sollte man doch wieder Juri Knorr den Ball geben, der den da ansatzlos ja eigentlich immer reinzimmert.
Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall was einlassen. Das ist schon, kann nicht so sein. Aber Robin, lass uns bei aller Kritik über die Offensive auch über Defensive finden. Denn ich fand auch gerade die Defensive war nicht gut, das Rückzugsverhalten war auch nicht gut. Wenn Lenny Rubin schneller ist als alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft, dann machen wir irgendwas im Rückzugsverhalten falsch. Also Lenny Rubin ist mit Sicherheit nicht die Speed-Rakete, wie es unsere Außenspieler sind. Aber dass der da allen davonlaufen kann, fand ich ein bisschen peinlich für den Rückzugsverhalten.
Also der ist 2 Tempo-Gegenstöße gelaufen, Sebastian. Der ist sowohl in der ersten Halbzeit einen gelaufen, als auch in der zweiten. In der ersten hat Andi Wolf das Ding wenigstens hat zum Glück noch gehalten. Aber in der zweiten sich nochmal einen Tempo-Gegenstoß mit einem Stil von Lenny Rubin zu fangen, boah, das ist schon happig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft die Schweiz nach den letzten beiden Spielen gegen die Schweizer, wo sie wirklich dahergespielt haben, auf die leichte Schulter genommen haben, ein bisschen.
Ja, den Eindruck habe ich ein bisschen auch. Weil
gerade durch dieses Rückzugsverhalten, finde ich, spricht dafür, dass dieser letzte Schritt fehlt, der letzte Wille und zu denken, wir gewinnen das Ding so oder so. Am Ende hat es dann ja auch geklappt, aber boah, weiß ich nicht, ey, gegen die Tschechen, die noch beinhärter verteidigen, ne, da sind wieder nur 19 Tore gefallen. Also die haben wieder nur 19 kassiert und 19 geworfen. Das ist destruktivster Handball vom Feinsten. Also da können wir uns schon auf richtige Abwehrschlacht einstellen. Und da muss dann schnelle Beine auch definitiv her. Und man kann das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Also das Rückzugsverhalten war eine absolute Katastrophe, da stimme ich dir zu.
Und was mich halt auch so überrascht hat, ist, dass der Innenblock so gar nicht auch funktioniert hat. Also weder Köster mit Göller noch Göller mit Fischer. Da waren immer wieder Lücken, die ich mir eigentlich so nicht erklären können. Also da waren sie dann ein Stück zu passiv. Und auch gerade, du weißt ja, dass auch das, was ja bei Lenny Rubin passiert. Also da musst du ja auch einfach dran sein. Und das waren wir einfach dann auch im gesamten Defensivverbund, fand ich dann auch einfach zu passiv. Und das haben die Schweizer dann halt einfach genutzt, weil sie die Räume da hatten. Sie haben gemerkt, hey, hier geht was. Und dann merkst du natürlich, das ist ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das haben sie dann wirklich gut gespielt, möchte ich gar nicht sagen. Aber trotzdem, die Abwehr darf auch mal zupacken, wenn Lenny Rubin auf 7 Metern ist.
Ja, nicht nur Lenny Rubin, ne, dass der seine Tore macht mit seiner Wurfkraft. Seiner Größe ist mir klar, aber auch der Mittelmann, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Allen oder Elen, hat auch 6 Tore gemacht und das sind zu viele über die Mitte. Das sind so einfache Tore, die dann da fallen. Und das darf, in meinen Augen darf das nicht passieren. Da muss irgendwie ein bisschen mehr Abstimmung noch. Aber es waren auch viele Schlagwürfe, die meiner Meinung nach mit ein bisschen mehr Konzentration auch einfach weggeblockt werden können. Ne? Ja. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe keinen einzigen erfolgreichen Block weder von Goller noch von Köster gesehen. Und das, obwohl sie sowohl auf der Mitte als auch auf halb rechts schon einen Größenvorteil haben, wenn dann über die Mitte gekommen wird. Gegen Lenny Rubin will ich nicht sagen, den zu blocken, das ist eine schwierige Geschichte. Aber null Blocks dann zu sehen, das ist, weiß ich nicht, das ist zu wenig in meinen Augen.
Ja, finde ich definitiv auch. Also da könnte auf jeden Fall auch mehr gehen. Und ja, also wie gesagt, gerade die Schweizer, die natürlich dann auch nicht mit so einem schnellen Samuel Zehner da ist, wo du dann vielleicht dann auch ein bisschen eher dann auch darauf gehen kannst, dass dann vielleicht wirklich dann eher die Würfe kommen dann von Rubin. Klar, schwer zu blocken, aber wenn man ja auch dann an 9 Metern dran ist, dann hat er auch schwer natürlich dann in seine Position reinzukommen. Also ich finde, da hätte man einfach noch ein bisschen mehr tun können insgesamt, ja.
Ja, absolut, absolut. Aber nichtsdestotrotz muss ich wieder sagen, der Bundestrainer wurde auch darauf angesprochen, dass jetzt die letzten 4 Spiele alle schlecht gestartet wurden. Nichtsdestotrotz möchte ich, also ziehe ich meinen Hut davor, diese Spiele dann auch zu drehen. Ne? Also das ist dann schon stark. Also das zeugt von einem Team, das gefestigt ist, ne? Indem es stimmt, dass sich pusht, dass sich aufbäumt, dass sich nie aufgibt, dass immer daran kämpft. Und wenn jetzt noch vielleicht ein bisschen daran gearbeitet wird, dass mal diese Startschwierigkeiten abgelegt werden, ich will das nämlich auch nicht alles immer nur schwarz sehen, ne? 4 Spiele, 4 Siege, ja. das ist okay, das kann gerne so weitergehen. Und wenn Tschechien geschlagen wird, geht man mit 6-0 Punkten in die Hauptrunde und hat dort dann auch gute Chancen. Also ich finde es schon okay, und man sollte die positiven Dinge mitnehmen, sage ich mal. Ne? Julian Köster ist im Spiel, Renas Uschins hat im ersten Spiel das Ding an sich gerissen und so ein bisschen entschieden. Wenn jetzt dann mal beide zusammen ins Rollen kommen, dann, ja, vielleicht haben wir die beiden Spiele gebraucht, ja, dass sich die eine Seite warm spielt und die andere Seite warm spielt. Und dann können wir loslegen, endlich.
Ja, definitiv. Also das, wie gesagt, das muss auch auf jeden Fall losgehen. Wie gesagt, Crunchtime können wir, das hat auch Johannes Goller im Interview gesagt, das kriegen wir hin. Aber wie gesagt, ansonsten muss natürlich halt noch ein bisschen mehr insgesamt passieren. Da werden wir mit Sicherheit dann mal genau drauf schauen, wie es dann auch dann weitergeht. Am Sonntag ist ja dann schon das Abschlussspiel gegen die Tschechen, die ja mit dem Unentschieden gegen Polen, du hast schon angesprochen, 19-19 den 2. Punkt gesammelt haben und aktuell in der guten Position sind, sage ich es mal, in die nächste Runde einzuziehen, beziehungsweise sind ja eigentlich schon durch, ne? Wenn man, ja, sind schon durch in der nächsten Runde. Da kann man sich eigentlich mal von wegstoßen, weil, wobei noch nicht ganz, ne? Unentschieden, Schweiz, Polen könnte schon noch funktionieren, aber dann müsste aufgrund der Tordifferenz wahrscheinlich die Tschechen weiter sein. Also das ist schon spannend, sage ich es jetzt mal so. Es könnte noch, glaube ich, ganz wild werden, was da vielleicht abgeht. Ja.
Also wer sich überlegt, das Spiel der Tschechen noch mal im Real Life anzugucken, weil das der nächste Gegner ist, ich kann es euch nicht empfehlen, ganz ehrlich. Es war genauso eine Katastrophe wie gegen die Schweiz.
Ja, definitiv.
Einfach dieses verrückte Handball. Also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ein 17-17 und ein 19-19. Das ist so wild.
Ja, ist so. Ist so. Ist wirklich in der Tat so. Also ja, ist schon in der Tat wild. Aber ja, also das war es jetzt, glaube ich, zu dem Deutschlandspiel, Robin. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles bestimmt. Wie gesagt, Sonntag geht's weiter, 18 Uhr gegen Tschechien. Dann werden wir dann auch da ein bisschen ausführlicher auch über die restlichen Gruppe reden. Heute, wie gesagt, nur den Kopf packen, kurzen Teil zur deutschen Mannschaft, und dann schauen wir dann in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen über alles drüber. Bis dahin dürft ihr uns natürlich gerne folgen. Facebook, Twitter, Instagram, in der Handel findet ihr uns dort jeweils, und dann gerne uns auch Rezensionen schreiben bei Spotify und iTunes, die Möglichkeit. Und dann, Robin, ja, hören wir uns dann am Sonntagabend wieder, beziehungsweise Montag früh wird wahrscheinlich die Podcast-Aufnahme dann online sein. Also von daher unbedingt abonnieren, dann hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.